Wenn es nicht so ernst wäre, ihr Lieben, könnte man mit einem Scherz anfangen und könnte sagen, ja, wo ist denn jetzt da die Offenbarung von Jesus Christus, dass in einem fünfköpfigen Haushalt sich alle zoffen? Das war doch schon immer so und das wird immer schon so sein. Zeige mir eine Schwiegermutter, die sich mit ihrer Schwiegertochter einverstanden erklärt, oder einen Haushalt, wo wirklich alle fünf einer Meinung sind und nicht die einen sagen, 1860 München und die anderen Bayern München oder ich fahre lieber Audi, ich fahre lieber BMW. Ich meine, ist doch ganz normal, oder? Aber das Thema ist ja viel zu ernst, um mit einem Scherz anzufangen. Denn wir sind doch alle so ein bisschen kleine Verschwörungstheoretiker, oder? Das hier ist die Bibelstelle, wo Jesus sein echtes Gesicht zeigt. Von wegen der sanfte Rabbi, Peace, Peace, Shalom, jetzt geht's zur Sache. Krieg, Feuer, Bedrängnis, Spaltung, keine Ruhe. Das ist der echte Jesus. Ich habe tatsächlich auch schon Bücher gelesen, wo genau das passiert, wo auf diese wenigen Verse im Lukas-Evangelium Bezug genommen wird und dann gesagt wird, also all das andere, was nett über Jesus gesagt wird, das hat die Kirche dann später manipuliert. Und nur diese Verse hier, die sind die ganze Wahrheit, die ungeschminkte Wahrheit über den revolutionären, radikalen, fundamentalistischen Jesus Christus, der aus jeder Familie den Frieden austreiben will. Was ist Ihre Meinung dazu? Ist das so? Ist Jesus der Peaceman mit den Schlappen und den langen Haaren oder der radikale Familienzerstörer? Was ist er denn? Für dich? Für die anderen? Ich versuch's mal von einer Auslegung der Kontinuität her. Ja, ich kann ja immer als Verschwörungstheoretiker sagen, ich suche das kleine Staubkörnchen, durch das das Mosaik ganz anders ausschaut. Habt ihr schon mal ein Mosaik gelegt? Also wenn ich mir die Mühe machen würde, aus vielen tausend kleinen bunten Steinen oder Glasscherben ein Bild zu bauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein einziges kleines Steinchen das Bild komplett anders ausschauen lässt? Nicht so hoch, oder? Das ist aber gerade der Kern so ziemlich jeder Verschwörungstheorie, die wir aktuell haben. Es braucht nur ein einziges Steinchen und alles schaut ganz anders aus. Ich glaube, das ist Quatsch. Es ist zwar sehr sensationslüstern und spannend und aufregend, da kann man Romane drüber schreiben und sie anschließend verfilmen. Ja, und wenn Tom Hanks in der Hauptrolle da auftaucht, ist es noch interessanter. Klar, drei Themen fallen da vom Himmel mit dem Feuer und Jesus und so, ja? Feuer. Dschihad. Vernichtung der Gegner. Wenn ich im Lukas-Evangelium, das ist ja heute auch Lukas, ein bisschen vorblättere, 9,54, kommt dieses Motiv schon mal. Da ist nämlich Jesus mit seinen Kumpeln unterwegs und sie suchen nach einer Jugendherberge und bekommen keine. Und das ist ein Dorf der Samariter, das sie wieder rausschmeißt. Sagt, ihr seid doch Juden auf dem Weg nach Jerusalem, raus, hier dürft ihr nicht übernachten. Und die Apostel sagen, ha, jetzt lassen wir Feuer vom Himmel herabregnen. Und Jesus sagt, ist nicht. An einer anderen Stelle, hinten in der Passion, kurz davor, versucht ihr symbolisch davon zu reden, dass jetzt die Zeit des Schwertes gekommen ist und Petrus kramt so in seiner Tasche, sagt, oh, ich habe hier zwei Schwerter. Und Jesus sagt, genug davon. Also so mit Dschihad und so, Feuer und Krieg funktioniert nicht so richtig, sondern das Feuer, das wissen meistens die Kinder, wenn sie im Firmenunterricht waren, ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Die Feuerszungen dann am Anfang der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist kommt auf verschiedene Bilder auf die Erde herab, als Wind, als Taube, als Stimme, als Wolke, aber eben auch als Feuer. Und was Jesus damit verbindet, ist sensationell. Er sagt nämlich, ich bin gekommen, um Feuer auf der Erde zu werfen, Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Damit meint er, ihr Lieben, keine Waldbrände am Mittelmeer. Damit meint er das brennende Herz des Menschen. Jesus sagt, ich komme auf die Erde, damit die Menschen wieder in Kontakt zu Gott kommen können, wie es im Paradies früher war. Dafür gibt es sogar eine eigene Person Gottes, die dafür zuständig ist, der Heilige Geist. Und ich würde euch so gerne in Connection bringen, und das wird passieren an Pfingsten. Wie froh wäre ich, wir wären schon so weit. Das war der erste Teil. Der zweite ist die Taufsymbolik. Was ist ein Taufe? Taufe ist leider nichts Idyllisches, auch wenn wir das meistens mit kleinen Kindern machen. Wenn ihr mal bei Freikirchen zu Gast seid, da werden ganze Menschen gerne im See oder vielleicht auch in fließenden Gewässern untergetaucht oder die haben ganze Bassins bei sich hinter ihrer Bühne oder unter ihrer Bühne, wo man das Ganze machen kann. Wir haben ja meistens nur so ein bisschen kleines Wasser, das über den Scheitel läuft. Nur das ist nicht die Taufsymbolik. Taufen heißt, ich sterbe. Ich sterbe im Wasser. Die meisten Menschen konnten früher nicht schwimmen. Wenn ich die in einem See rausgeworfen habe, sind die ertrunken. Gar keine Frage. Da war noch ein bisschen Bewegung auf der Oberfläche und dann große Stille. Der Mensch war weg. Die Symbolik der Taufe ist das Sterben im Wasser und das Wiederauferstehen durch das Hochgehobenwerden, das neue Leben. Vielleicht hat deswegen auch die Kirche die erste Lesung ausgesucht, dass der arme Prophet Jeremia in die Zisterne geschmissen wird, wo halt leider kein Wasser drin ist. Dann hätte er zumindest was zu trinken gehabt, sondern ausschließlich Schlamm. Und ich glaube, so eine Fangopackung wird dann am zweiten oder dritten Tag sehr unangenehm. Jesus träumt von seiner Taufe. Und das ist nicht die im Jordan, die ist nämlich nur symbolisch. Nachdem Jesus ja keine Sünde an sich hat, braucht er keine Bußtaufe. Das ist eher so ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen. Die Taufe, von der Jesus spricht, das Sterben und Wiedergeboren werden, ist natürlich seine Passion und seine Auferstehung. Und danach hat er auch eine brennende Sehnsucht. Schon wieder kein Bild von Tod und Teufel. Aber das Dritte ist bestimmt jetzt so eines. Also diese Spaltungsgeschichte mit der Familie. Jesus ist doch bestimmt da, um Familien zu zerstören. Man sieht es ja auch manchmal, wenn Leute in gewisse Gruppierungen gehen, dass dann plötzlich der Familienzusammenhalt zerstört wird. Ich glaube das auch wiederum nicht. Das, was passiert, ist Klärung. Denn oft ist es so, dass in Familien ganz viele Themen tabuisiert werden, unter den Teppich gekehrt werden. Da brodeln Spannungen, über die man Generationen nicht reden darf. Und das macht wahnsinnig unfrei. Jesus ist doch gekommen, um Freiheit zu bringen. Und wenn ich mich für die Wahrheit entscheide, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann brodelt es in der Familie. Dann zeigen sich Konflikte, dann werden Bruchkanten transparent und sichtbar. Und das ist nichts Schlimmes, ihr Lieben, sondern das ist was Gutes. Denn mit einer sichtbaren Bruchkante kann ich viel besser leben als mit einer tabuisierten. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, das Sichtbarmachen von Konflikten und Spannungen, das macht mich freier, das macht mich lebendiger, das macht mein Herz weiter. By the way, noch ein anderer Aspekt, der auch im Lukas-Evangelium schon dran war, 8,21, Jesus stellt auch klar, deine eigentliche Familie, lieber Christ, ist nicht deine biologische. Deine eigentliche Familie ist deine geistliche Familie. Als seine Mutter und seine Brüder kommen, sagt er, wer sind meine Brüder, wer sind meine Mutter? Meine Mutter, mein Bruder sind die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Also Jesus hat auch eine ganz klare Vorstellung, dass die Herkunftsfamilie und die geistliche Familie in einem gewissen Rangverhältnis stehen und da müsst ihr selbst Entscheidungen treffen, wie ihr das löst. Daher auch dieser Konflikt, der da kommt. Wenn man das also versteht, richtig versteht, sind diese Feuerworte von Jesus Christus nur eine andere Art und Weise, das gleiche Evangelium zu verkünden. Das Evangelium, das heißt, Leute, ich bin da, damit ihr wieder Kontakt zu Gott habt. Ich bin da, damit euer Leben Ordnung bekommt. Ich bin da, damit eine neue Klarheit euch frei macht und ihr nicht mehr unter Tabus und Zwängen leiden müsst. Jesus sagt, ich kann's kaum erwarten. Ich brenne danach, dass das passiert. Und das ist auch die Frage an euch alle, an jeden Christen. Brenne ich danach, dass das in meinem Leben passiert? Dass der Heilige Geist mit seiner Kraft in mich einbricht, dass er meine Beziehungen neu gestaltet, dass ich ein neues Verständnis davon habe, was es heißt, zu sterben und neu geboren zu werden in Jesus Christus. Brenne ich dafür? Brenne ich danach? Dann bin ich Jünger Jesu Christi. Wenn es mir wurscht ist, na ja, da wird er sagen, dann bleibst du halt in deiner schlammigen Zisterne stehen. Es kommt bestimmt ein Kuschiter, der dich eines Tages herauszieht. Amen.